Volker Weidermann, Wenn ich eine Wolke wäre. Die Reise der Mascha Kalecko. 1. Ein fernes Land. Das Schiff legt ab. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Die winkenden Menschen unten am Pier. Sind Chemio darunter und Steven? Sie winkt in die langsam verschwindende Menge hinein. Wahrscheinlich sind die beiden, Vater und Sohn, schon auf dem Rückweg in die kleine Wohnung in der Minetta Street in Greenwich Village. Seit 1942 lebt die Familie dort. Mascha hat die Wohnung gefunden, Mascha hat sie eingerichtet, Mascha hat das Leben darin organisiert. Wie sie überhaupt alles organisiert hat, im Exil, in der neuen Heimat, für ihren Mann, den Komponisten, Chorleiter und Musiksammler Chemio Vinava und ihren Sohn Steven, der nicht mal 2 Jahre alt war, als sie im Oktober 1938 Europa verließen. Eviatar hieß er damals noch. Den Namen haben seine Eltern in Amerika gegen einen neuen getauscht, damit er es leichter hatte. Er hatte es schwer genug, wie sie alle. Aber sie waren zusammen. Sie hatten überlebt. Sie hatten Glück. Es ist der letzte Tag des Jahres 1955. Mascha Kalecko ist auf einer Reise in die Vergangenheit. Sie hat sich dagegen gesträubt, lange wollte sie nicht nach Deutschland zurück. Obwohl sie ihr Leben dort geliebt hatte, in den 20er und auch noch in den 30er Jahren. Die paar leuchtenden Jahre wird sie die Zeit immer wieder nennen, in der sie endlich angekommen war nach vielen Jahren des Umherreisens und der Unsicherheit und der ständigen Umzüge. 1907 im galizischen Chrzanów geboren, der Vater Russe, die Mutter Österreicherin, erlebt sie als Kind kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs die Flucht der Familie nach Deutschland. Sie haben Angst vor antisemitischen Pogromen, sie haben Angst, dass der Vater eingezogen werden könnte von der russischen Armee und gezwungen wäre, gegen seine österreichischen Verwandten zu kämpfen. Sie kommen nach Frankfurt, bleiben 2 Jahre. Der Vater wird als feindlicher Ausländer inhaftiert. Dann, nach seiner Entlassung, geht es für weitere 2 Jahre nach Marburg und am Ende des Krieges endlich in die Hauptstadt. Da ist Mascha 11 Jahre alt. Berlin wird ihre Heimat. Hier wird sie zur Dichterin. Schon in der Schule schreibt sie unter dem Pult heimlich Gedichte. Studieren darf sie nicht. Der Vater sagt, für Mädchen sei das nicht nötig. Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten. Ich aber, leider, trat nur ins Büro, hat sie später gedichtet. Sie macht eine Bürolehre. Im ersten Brief kommt ein Gähnen auf je ein Komma, quatscht sich aber beharrlich in die literarische Welt Berlins hinein. Nach Büroschluss geht sie ins romanische Café, wo die Schriftsteller sitzen. Erich Kästner, Else Lasker-Schüler, Gottfried Benn, Gabriele Tergit, Hermann Kästen, Alfred Polgar und all die anderen. Mascha schaltet sich, stark berlinernd, in die Diskussionen ein. Vom schwachbrüstigen Dichter Klabund erzählt man sich, er habe immer wieder beschwichtigend die Hände in die Luft gehoben, um ihren Redefluss vorsichtig einzudämmen. Kurt Tucholsky habe ihn beruhigt, lass sie reden. Mascha Kalecko wollte für ihr Leben gern dazugehören und zeigte allen Mut, den sie in sich hatte.
Damals hätte es, weiß Gott, nur eines kleinen Stoßes bedurft, um mich abzuwerfen von dem schüchternen Pegasus, auf den ich mich in einem unbewachten Augenblick geschwungen hatte und der so kecke Töne von sich gab. Ich war zaghaft wie ein erstes Schneeglöckchen und scheu, wie sich das für einen blutigen Anfänger gehört. Meine Ambitionen hingegen waren beträchtlich.
Und ihre Gedichte wurden gedruckt in den besten Zeitungen. Die Redaktion und die Leser wollten immer mehr von diesen melancholisch weisen, kindlich klugen, direkt empfundenen und gedichteten Alltagsversen, die ihnen ihr Leben, ihre Gegenwart, ihre Stadt auf sachlich schöne Art beschrieben. Mascha war selig. Die Bilder aus diesen Jahren zeigen eine traumhaft schöne, scheinbar vor Selbstbewusstsein berstende junge Frau mit wilden, dunklen Haaren, mal Latzhose, mal Pelz, mal großkragiges Hemd, oft am Meer auf Hiddensee. Auf einem sitzt sie vor einem Strandkorb auf Steinen, das Gesicht in eine Hand gestützt, auf der Rückseite die Frage, woher krieg ich bloß ein Retourbillet? Sie sieht so aus, als bliebe sie gerne immer dort am Strand. Auf das Foto, das sie breitbeinig, in weißer, weiter Leinenhose und mit den Händen kampfeslustig in die Hüften gestemmt zeigt, hat sie geschrieben, die Kleidung ist angeblich ungezwungen, weil jedes Girl die Seemannsluft kopiert. Sie ist viel auf Reisen in diesen Jahren, Kopenhagen, Granada, Marokko. Auf einer Postkarte aus Paris schreibt sie, Paris ist schön, sehr schön, aber Leben, Leben in Berlin. Und dann kam eines Tages dieser Mann ins romanische Café. Er stellte sich der jungen Dichterin als ein Freund Franz Hessels vor. Der war damals eine leise Berühmtheit. Er schrieb Feuilletons, die er spazierend durch Berlin und durch Paris erlebt hatte, liebte Frankreich und die französische Literatur, übersetzte Balzac und Proust und war vor allem Lektor bei Rowohlt. An dem berühmten Verlag und dessen Verleger Ernst Rowohlt hing er mit seiner ganzen Liebe. Für Rowohlt würde ich auch umsonst arbeiten, hat er gesagt. Und nun hatte Hessel also seinen Freund ins Café geschickt, um Mascha zu sagen, dass er ein Buch von ihr herausbringen wolle. Das war irgendwann im Jahr 1932. Eigentlich wollte er Unveröffentlichtes von ihr haben, aber Mascha Kalecko hat immer alles sofort veröffentlicht, dichtete sozusagen von der Hand in den Mund. Hessel ließ sich jedoch nicht von seiner Idee abbringen und stellte zusammen mit der jungen Dichterin ihr erstes Buch zusammen, das lyrische Stenogrammheft. Sie hat ihm das nie vergessen, seine Liebe zu ihren Gedichten, das Gefühl, das er ihr gab, dass ihre Gedichte lebenswichtig sind, dass sie ein Buch werden müssen, sein Glaube an sie, an ihre Kunst. Viele Jahre später schreibt sie,
diese erste Begegnung mit Franz Hessel ist mir unvergesslich. Für mich begann damals eine große Freundschaft mit einem wunderbaren Menschen und Dichter, der dazu auch noch ein Heiliger war. Und ich bin sonst sparsam mit diesem Wort. Alle liebten diesen seltsamen, heiligen Franz, der abgeklärt wie ein Weiser aus dem fernen Osten durch unser lärmendes Jahrhundert ging.
Wer immer diesen leisen, zurückhaltenden, feinen Franz Hessel kannte, teilte mit Mascha dieses Gefühl. Bei ihm und dem lauten, lebensfrohen Impulsverleger Ernst Rowohlt, der 1912 das erste Buch Franz Kafkas, den schmalen Band Betrachtungen, veröffentlicht hatte und von dem es hieß, er müsse ein Buch nicht lesen, sondern es nur gegen seinen Hinterkopf klopfen, um zu wissen, ob es ein geeignetes Rowohlt-Buch sei oder nicht, war ihr Werk gut aufgehoben. Das lyrische Stenogrammheft hatte den Klopftest bestanden. Es erschien im Januar 1933. Und obwohl dieses Datum für das Debüt einer jüdischen Dichterin nicht schlechter hätte gewählt werden können, wurde es ein Erfolg. Aber was für ein Triumph wäre das Buch geworden, wenn es ein, zwei Jahre früher erschienen wäre. Das letzte Gedicht im Band endet so.
Einst hatte man noch manikürte Hände und einen Ruf. Doch das ist lange her. Seit Neujahr grüßt selbst der Portier nicht mehr. Das ist das Ende.
Es ist dann aber sogar noch ein zweites Buch von ihr erschienen, gleich im Jahr darauf, Dezember 1934, man musste sich beeilen. Kleines Lesebuch für Große, heißt es bescheiden. So viel Sehnsucht ist darin. So viel Liebe und Schönheit.
Die Sonne rufe ich an, das Meer, den Wind, dir ihren hellsten Sonnentag zu schenken, den schönsten Traum auf dich herabzusenken, weil deine Nächte so voll Wolken sind. Manchmal sehe ich auf zu Sternmillionen, ob das Glück stets hinter Wolken liegt. Ach, ich möchte in den Nächten wohnen, wo kein Morgen um die Ecke biegt.
Und eines ihrer schönsten Liebesgedichte steht auch darin, und es heißt »Für einen«.
Die anderen sind das weite Meer, du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen. Ich steuere immer wieder her, denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer, du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel. Kannst, Liebster, ruhig schlafen. Die anderen, das ist Wellenspiel. Du aber bist der Hafen.
Allein wir wissen nicht ganz genau, wer dieser Hafen ist. Im Sommer 1928 hatte Mascha den fast 10 Jahre älteren Philologen Saul Kaleko geheiratet. Von ihm nahm sie auch den Namen an. Sie hatte den ihren ohnehin schon einmal gewechselt. Da ihre Eltern bei ihrer Geburt nur vor dem Rabbiner geheiratet hatten und sie vor dem Gesetz als ledig galten, hatte Mascha zunächst den Namen ihrer Mutter getragen. Erst ab 1922, als ihre Eltern in Berlin auch standesamtlich heirateten, trug sie den Vaternamen Engel. Mascha Engel. Und seit 1928 nun also Kaleko. Ihr Mann lehrte Hebräisch und gab noch 1935 in Deutschland das Lehrbuch Hebräisch für jedermann heraus. Für alle, die nach Palästina ausgewandert waren und für alle, die das vorhatten. Aber irgendwann im Jahr 1935 lernte Mascha Chemyo Vinava kennen. Beide empfanden die Begegnung als schicksalhaft. Sie liebten sich heimlich, schrieben sich Briefe, die sie postlagernd an das Postamt in der Lietzenburger Straße schickten. Mascha zog jedoch noch 1936 zusammen mit ihrem Mann in eine neue Wohnung in der Bleibtreustraße in Charlottenburg. Halbherzig plante sie mit Saul Kaleko die Ausreise nach Palästina, wo Maschas Eltern und ihre kleinen Geschwister Chaim und Rachel schon lebten. Aber im Grunde ihres Herzens wusste sie schon, dass sie nicht mitgehen würde. Ihr Mann ahnte längst ihre Untreue. Er war aber bereit, ihr alles zu verzeihen, wenn sie nur bei ihm blieb. »Es ist mir gleich, ob du mir treu, nur will ich dich nicht missen. Sei untreu mir, so viel du willst, doch lass es mich nicht wissen«, hatte er ihr schon Anfang der 30er Jahre geschrieben. Hauptsache mit ihr weiterleben und fliehen. 3 Juden in Berlin, Mitte der 30er Jahre, bedroht, gedemütigt, vom Alltagsleben ausgeschlossen, voller Angst vor der Zukunft, innerlich schon auf der Flucht. Und dazu nun dieses heimliche Leben. Einmal, wahrscheinlich Anfang des Jahres 1936, sitzen Chemyo und Mascha zusammen im romanischen Café. Ja, das gab es noch, nur die Juden, nur die Literatur war inzwischen weitgehend aus ihm verschwunden. Da schob er ihr einen Zettel hin: »Mascha, ich muss ein Kind von dir haben.« Und am 28. Dezember 1936 war es dann da, Eviatar Alexander Kaleko. Mutter Mascha, Vater Saul Kaleko, steht auf der Geburtsurkunde. Das war falsch. Aber sie konnte es ihrem Mann einfach nicht sagen. In ihr Tagebuch schrieb sie später rückblickend, sie habe unter der Lebenslüge mehr gelitten, als es Menschen möglich ist. Aber irgendwann musste es ja sein. Sie würde sich ja auch trennen müssen. Der Junge würde wissen müssen, wer sein Vater ist. Und schließlich musste auch Saul es erfahren. Schließlich galt es, das Leben hier in Berlin zu beenden, die Flucht vorzubereiten. Das war auch den Blauäugigsten klar. Und Flucht mit einem Säugling, das schien sowieso eine beinahe unlösbare Aufgabe zu sein. Es ging dann alles wahrscheinlich ganz schnell. Unglaublich schnell, wenn man der Version glauben möchte, die sie als Gedicht aufgeschrieben hat. Die wohl kürzeste Trennungsgeschichte der Weltliteratur. Das Gedicht blieb zu Maschas Lebzeiten unveröffentlicht.
Als wir zu dritt die Straße überquerten, wurde sogar die Verkehrsampel rot. Umstellt von der Meute abgasschnaubender Wagen, ergriff ich den Arm des einen, der rechts von mir ging, nicht den des anderen, dessen Ring ich trug. Als wir zu viert uns jenseits der Kreuzungen trafen, wussten es alle, der eine, der andere, das Schweigen und ich.
Immer noch war Saul Kaleko zu jedem Kompromiss bereit. Er würde das Kind auch in diesen Zeiten, auch unter diesen Umständen gemeinsam mit ihr aufziehen, egal von wem es sei. Er wollte die Wahrheit nicht sehen. Schließlich verließ er die gemeinsame Wohnung in der Bleibtreustraße, Chemio zog ein. Im Herbst 1937 willigte Saul Kalecko in die Scheidung ein und erklärte sich auch schriftlich damit einverstanden, dass Mascha den Jungen bei einer Auswanderung mitnimmt. Im Januar heiraten Chemio und Mascha. Das Leben beschleunigt sich dramatisch. Wie soll es weitergehen, zu dritt? Jeden Tag kommt eine neue Demütigung, eine neue Beschwernis des Lebens für Juden in Berlin dazu. Und auch ihre Liebe gerät unter dem Druck der Verhältnisse in Gefahr. Chemio neigt zu cholerischen Anfällen, Wutausbrüchen. Wehe, wenn er seine Tage hat, klagt Mascha. Er kümmert sich nur um seine Musik, seinen Chor, für Alltagsdinge ist er unzugänglich. Dabei ist es ja der Alltag, der so eine ungeheure Aufgabe darstellt in diesen Monaten. Die bevorstehenden Herausforderungen der Flucht meistern mit diesem Mann, der nur auf Noten schwebt, schwer vorstellbar. Anfang Februar schreibt sie in ihr Tagebuch:
Ich gehe langsam, aber sicher zugrunde. Neben ihm sterbe ich täglich einen neuen Tod. Ohne ihn würde ich nur einmal sterben, aber dafür einen gründlichen Tod, von dem man nicht wiederkehrt. Ich möchte einschlafen, um nie wieder zu erwachen.
Wie soll das weitergehen? Zwei Kinder und eine Dichterin, die selbst so gern mit Kinderaugen auf die Welt blickt, als wäre sie jeden Tag neu. Es ist zu viel für sie. Ich möchte mit dem Kind nach Palästina gehen, schreibt sie am 1. Februar 1938. Und im März fährt Mascha auch tatsächlich nach Palästina. Sie fährt allein zu ihren Eltern und ihren jüngeren Geschwistern. Auch um zu schauen, ob hier ein Leben möglich wäre für sie und ihre kleine Familie. Mit Chemio ist sie wieder versöhnt. Chemio ist ein sehr teurer, mischugener, aber der Liebste auf der Welt. Er und das Kind, das ist das Beste auf dieser Welt. Soll sie die beiden nachholen? Aber das Land, die Sprache, alles ist ihr so fremd. Sie schreibt:
Und wieder Wüste, Sand und Felsruine, im Fellgezelt der hagere Beduine und magere Zicklein kauen am magern Grase. Dann gelb und streng ein schwankendes Kamel und hoch zu Häupten der Felachin, Vase aus rotem Ton und dann gleich der Oase, deine Wohnungen, Israel.
Nein, sie kann sich nicht vorstellen, hier zu leben. Auch das Verhältnis zu ihrer Familie ist nicht leicht. Die beiden Geschwister so viel jünger und ihr fremd, zu ihrer Mutter hatte sie immer schon ein schwieriges, distanziertes Verhältnis gehabt. Im ersten Gedicht ihres ersten Buches hatte sie in einem Interview mit mir selbst die Beziehung zu ihrer Mutter so beschrieben:
Mein meistgesprochenes Wort als Kind war Nein. Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Und denke ich an jene Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein.
Diese Zeilen werden wahrer, wenn man sie von der anderen Seite liest, aus der Perspektive des Kindes. Sie wurde einfach nicht geliebt, galt der Mutter als schwierig. Aber welches Kind findet sich schon selbst schwierig? Schwierig ist doch die Welt. Als schwierig gilt man doch nur, wenn man mit der Umwelt und den nächsten Menschen nicht zurechtkommt. Jedes Kind möchte doch ein Mutterglück sein. Mascha war es nicht. Zu wild, zu eigenwillig von Beginn an. Und dann kam Lea, die zweite der später insgesamt vier Geschwister. Sie war anders. Lea war, was man so einfach nennt, und ruhig und lieb. Ein einwandfreies Mutterglück von Anfang an. Das machte es für die Erstgeborene nur noch schwerer. Ihre Schwester war der Liebling der Mutter. Aber Lea war verschwunden, spurlos. Irgendwo im Strudel der Zeit. Das Letzte, was die Familie von ihr wusste, war, dass sie ihrem Lebensgefährten, dem Arzt und Kommunisten Herbert Pelz, 1933 in die Sowjetunion gefolgt war, um dort mit ihm zu leben. Seitdem kein Wort von ihr. Keine Spur. Die Mutter war, vor allem aus Sorge um die Lieblingstochter, so hieß es, depressiv geworden. Ihren Vater hat Mascha immer sehr geliebt. Aber er war immer unterwegs, in verschiedensten Berufen, oft als Kaufmann, in Berlin auch eine Weile als sogenannter Religious Supervisor, also jemand, der Menschen half, die zum Judentum übertreten wollten, die religiösen Gesetze einzuhalten. Im April 1938 kehrt Mascha zurück nach Berlin. Chemjo hat inzwischen eine neue Wohnung im Stadtteil Steglitz für die Familie gefunden, den Umzug organisiert und alles eingerichtet. Mascha kann es nicht glauben. Ihr aus Musik gemachter Mann, ein Umzugsunternehmer? Vielleicht können sie doch alle gemeinsam überleben und sie, Mascha, wird nicht alle Last allein tragen müssen. Nach ihrer Rückkehr schreibt sie in ihr Tagebuch:
Er ist überströmend vor Glück, dass ich wieder da bin. Und wir drei sind wohl die glücklichsten Menschen auf der Welt. Es ist Frühling, der Flieder blüht uns ins Fenster hinein. Abends stehen wir mit Avitale am Fenster und er pustet den Mond aus.
Ein jüdisches Familienidyll, 1938, mitten in Berlin. Sekundenglück. Die Wohnung in Steglitz, ein Schutzraum, ein Raumschiff, eine Welt für sich. Aber es konnte ja nicht so bleiben. Mascha Kalecko durfte lange schon keine Gedichte mehr veröffentlichen. Es war überraschend, dass es so lange gut gegangen war. Als am 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz die von nun an verbotenen Bücher gebrannt hatten, waren ihre nicht dabei. Vielleicht zu harmlos, vielleicht zu neu. Es waren so viele Zufälle in diesen ersten Monaten und Jahren des Regimes, die über Heil und Unheil entschieden. Mascha Kalecko hatte eine ganze Weile Glück. 1935 wurde sie aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. 1936 erschien ein Angriff gegen sie in der Zeitung Das Schwarze Chor. Die ganze Skrupelhaftigkeit einer intellektuellen Existenz spiegele sich in ihren Gedichten. Und auch nach 4 sick Jahren habe sie noch immer nicht den Anschluss an die neue Zeit finden können. Die fertig gedruckten Neuauflagen ihrer beiden Bücher werden noch in der Druckerei beschlagnahmt. Hans Joost, Vorsitzender der Reichsschrifttumskammer, teilt Ernst Rowohlt Anfang 1937 in einem Brief persönlich mit, dass Kaleckos Bücher auf der Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums stehen. Rowohlt war durchaus nicht gewillt, die neuen Machthaber über sein Programm bestimmen zu lassen. Aber er selbst konnte in seinem Verlag ihre Bücher nun nicht mehr drucken. Er schrieb an seinen Kollegen Gottfried Beermann Fischer, Schwiegersohn des jüdischen Verlagsgründers Samuel Fischer, der in Wien den Beermann Fischer Verlag gegründet hatte, ob er Kaleckos Bücher nicht drucken wolle. Doch der winkte ab, die alten Bücher hätten ihren Haupterfolg hinter sich, ein neues Manuskript könne sie aber gerne schicken. Als Ernst Rowohlt im Sommer 1937 seinen 50. Geburtstag feierte, hielt er vor den Autoren und Mitarbeitern des Verlags eine kleine Rede. An meine lieben Juden richtete er das Wort und dankte ihnen herzlich für die treue Hilfe und Freundschaft seit Bestehen meines Verlages. Mascha schenkte ihrem Verleger zur Feier des Tages ein blaues Hemd. Er wird es einmal mit um die halbe Welt nehmen und wieder zurück. Sie werden sich wiedersehen, davon wissen Sie jetzt noch nichts. Gar nichts, wissen Sie.